50.000 Euro. Wer das auf den Tisch legt, bekommt dafür eine Geburtsurkunde, einen Pass und ein eigenes neugeborenes Baby. Auf die Welt gebracht von einer anderen Frau. So ein Baby ist Ruby. Sie wurde von einer Leihmutter geboren und damit dürfte es sie nach deutschem Recht eigentlich gar nicht geben. NDR-Investigativjournalistin Annette Kammerer erzählt uns heute Rubys Geschichte. Für Team Recherche hat sie sich auf Rubys Spuren begeben, von einer Kinderwunschmesse in Köln bis nach Buenos Aires. Annette taucht mit uns ein in ein sehr lukratives Geschäftsmodell, bei dem den wahren Preis nicht immer nur die Wunscheltern bezahlen. Hier hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Montag, der 20. Oktober. Hallo Annette.
Hallo Bene. Wir sind kurz vor Weihnachten 2023, also vor gut zwei Jahren, in einem Klinikum im kleinen Saarland. Da geht Heike mit ihrem Säugling ins Krankenhaus, weil sie keinen Kinderarzt gefunden hatte und das Kind sich aber erkältet hatte und dieser Infekt, eben es bekam schlecht Luft, im Klinikum behandelt werden musste.
Und dann sagt, weil es schlecht Luft gibt, soll ich eine Nacht da bleiben?
Die Frau wird aufgenommen ganz normal im Klinikum und dann werden die Ärzte stutzig, denn das Kind, das sie dabei hat, das ist damals fast 6 Wochen alt, also ist noch ganz klein, ein kleiner Säugling. Und die vermeintliche Mutter geht schon auf die 60 zu. Das heißt, die fragen sich, kann diese Frau überhaupt die Mutter dieses Kindes sein?
Und wenn bekam sie dann nach Hause, sonst Kind im Ball.
Und am nächsten Tag, als Heike dann ihre vermeintliche Tochter mit nach Hause nehmen möchte, darf sie das nicht. Und wir haben sie Ruby genannt. Sie heißt in Wirklichkeit anders, aber zu ihrem Schutz nennen wir sie Ruby.
Das klingt ja in einer völlig absurden Situation. Du gehst mit deinem Kind ins Krankenhaus, frisch geborenes Baby, und dann auf einmal wird dir dieses Kind weggenommen und kommt zum Jugendamt. Lass uns noch mal bitte auf die Eltern schauen. Wer ist das genau?
Heike und Claude sind mittlerweile rund 60 Jahre alt. Sie ist Altenpflegerin von Beruf, auch er hat einen Beruf. Die wohnen eigentlich relativ bodenständig. Es ist jetzt vielleicht nicht die Familie, wie man sie sich vorstellt, im Sinne von auch einfach, weil die beiden schon so alt sind. Die haben schon einen Sohn, der schwerbehindert ist, der mittlerweile erwachsen ist, den sie gepflegt haben. Der kam als Frühchen auf die Welt und trägt eben die Folgen bis heute mit sich. Und hatten eben einen sehr späten Kinderwunsch mit sich getragen und waren biologisch nicht mehr in der Lage, eigene Kinder zu bekommen. Und auf die Frage, ob sie nicht vielleicht auch einfach mit Mitte, Ende 50 zu alt für ein eigenes Kind sind, haben sie geantwortet.
Es gibt Leute, die sind jünger und sind todkrank, ne? Und es gibt Leute, die sind älter und sind auch fit. Ne? Was machen dann die Prominente, wo noch viel älter sind, um mit 72 Vater wäre?
Heike und Claude sehen also in ihrem Alter keinen Hinderungsgrund für noch ein Baby. Selbst bekommen geht ja aber biologisch nicht mehr. Und trotzdem ist ja Ruby da, also ihr Baby. Wie genau hat das geklappt?
Das ist ein Kind, was Heike und Claude durch eine Leihmutter bekommen haben. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst, dass tatsächlich Adoption ist sehr schwierig in Deutschland. Es ist stark reglementiert. Es gibt zwar offiziell keine Altersgrenze oder so. Die Behörden sagen aber, du musst noch lang genug sozusagen fähig sein, dich um das Kind zu kümmern. Und dann gibt es auch einfach sehr wenig Kinder, die in Deutschland zur Adoption freigegeben werden. Also es gibt viel mehr Pflegekinder als Adoptivkinder. Und für Heike und Claude kommt Adoption eher nicht in Frage. Die wären wahrscheinlich auch abgelehnt worden und gehen zu einer Kinderwunschmesse. Heike und Claude gehen im Herbst ungefähr 2020, glaube ich, auf die Kinderwunschmesse in Köln. Und da werden die eben beraten zu dieser Möglichkeit der Leihmutterschaft von einer Agentur, die das sogenannte Argentinien-Programm anbietet, also Leihmutterschaft in Argentinien. Und es gibt aber ganz viele unterschiedliche Varianten, ob jetzt zum Beispiel die Eizelle und das Spermium von dir und deinem Partner kommen oder ob zum Beispiel Eizelle gespendet ist oder Spermium gespendet ist. Das ist sozusagen eine große Spanne von Varianten möglich.
Ich meine, das klingt auch rechtlich, ehrlich gesagt, ziemlich kompliziert. Wie ist es in Deutschland?
Es ist tatsächlich schon vor meiner Geburt geregelt worden, nämlich mit einem Verbot. Und an diesem Gesetz hat sich seit 1990 auch eigentlich nicht mehr so viel verändert.
Das ist das Embryonenschutzgesetz.
Genau. Also die Durchführung von Leihmutterschaft ist hierzulande verboten. Das heißt für Ärztinnen und Ärzte beispielsweise, aber eben nicht für sogenannte Bestelleltern wie Heike und Claude.
Und was genau muss ich mir unter Bestelleltern vorstellen?
Das ist am Ende das Paar, das diese Leihmutterschaft in Auftrag gibt. Also die sagen, ich möchte gerne ein Kind von einer Leihmutter ausgetragen haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von heterosexuellen Paaren sprechen, ist es schon auch so, dass das genetische Material dann von diesem Paar kommt. Also dass sowohl die Eizelle als auch das Spermium von dem Paar quasi in vitro fertilisiert werden. Also in der Petrischale ein Embryo erzeugt wird und dieser Embryo dann der Leihmutter eingesetzt wird. Im Fall von Heike und Claude ist es aber so, dass sie sind ja relativ alt, kommt tatsächlich das genetische Material nicht von ihnen. Die haben tatsächlich einen anonym gespendeten, in Anführungsstrichen, Embryo gekauft und der wurde dann der Leihmutter eingesetzt. Das heißt, Heike und Claude sind genetisch nicht mit Ruby verwandt.
Ich habe jetzt verstanden, eigentlich ist Leihmutterschaft die Durchführung in Deutschland verboten. Also Ärzte dürfen da nicht behandeln entsprechend. Leihmütter selbst können das hier in Deutschland nicht machen. Aber Eltern, die das in Anspruch nehmen, werden nicht strafrechtlich belangt. Soweit richtig?
Richtig, auch die Leihmutter nicht im Übrigen.
Das klingt aber so nach rechtlichen Trampelfaden. Und dann gibt's auf der anderen Seite auch noch diese Babymessen in Deutschland. Und man bekommt ja dann so das Gefühl, naja, wenn es diese Messen gibt, stelle ich mir so vor, dann wird das alles schon so seine Rechtmäßigkeit haben.
Ja, das wird halt dann an der Stelle noch ein bisschen absurder, weil Leihmutterschaft ist verboten in Deutschland. Aber Werben für Leihmutterschaft ist wiederum okay.
Ey, warst du mal auf so einer Messe?
Wir waren tatsächlich undercover auf so einer Messe, weil die Geschichte auch von Ruby auf so einer Messe angefangen hat und wir uns da mal umschauen wollten. Also, als wir da hingegangen sind, war der erste Eindruck erstmal, okay, alles rosarot, überall lächeln Babys, alles sieht total nett aus. Und dann kommst du eben mit diesen Vermittlern ins Gespräch, die Leihmutterschaft verkaufen in wirklich x Ländern. Also es geht von Zypern über USA bis Georgien, Ukraine, egal wo sozusagen, also überall auf der Welt. Du sprichst mit denen und es hört sich auch erstmal alles gut an. Die sagen, ja, hier 100% Babygarantie.
Die sagen wirklich 100% Babygarantie?
Ja, die sagen dann Lebendgeburt. Also sozusagen, sie garantieren, dass du irgendwann ein lebendiges Baby im Arm haben wirst. Wenn man sich überlegt, dass so eine Leihmutterschaft für die Leihmutter bedeutet ja immer eine hormonelle Behandlung, vielleicht eine Fehlgeburt, vielleicht eine Totgeburt, vielleicht Komplikationen. Und dann sagt uns eben tatsächlich ein Berater dort, we keep on, bis ihr am Ende euer Baby haben werdet. So, und im ersten Moment denkst du dir nicht so viel dabei. Im zweiten Moment denkst du, okay, krass, ist eine Leihmutter nur ein Brutkasten? Es gibt aber auch Preislisten, in Anführungsstrichen, die wir auf dieser Messe gesehen haben, sind dann eben diese All-Inclusive-Pakete, ne, wo du egal wie viele künstliche Befruchtungen, egal wie viele Leihmütter und so weiter, du zahlst eben mehr Geld, aber am Ende bekommst du auf jeden Fall dein Kind. Aber genauso gab es dann irgendwie auch Preislisten für Kaiserschnitt bei der Leihmutter oder für im Fall von Gebärmutterverlust der Leihmutter. Und wir so, Gebärmutterverlust? Und wir so, okay, und das kostet jetzt $2,000, wenn die Leihmutter die Gebärmutter verliert nach der Geburt. Und dann steht da eben auch, im Fall von Tod waren es, ich glaube, $10,000 oder so. Und wir so, hä, im Fall von Tod? Also da hat eben auf diesem Markt hat eben alles einen Preis von einem Baby bis zu einer Gebärmutter.
Annette, wenn du das so erzählst, ja, das klingt quasi wie die Bestellung von einem Neuwagen. Also sehr, sehr technisch. Und am Ende steht da aber natürlich ein Baby, also ein Mensch, der an die Bestelleltern übergeben wird. Werden die denn eigentlich von den Agenturen vorher ja, gecheckt, ob die als Eltern auch wirklich geeignet sind?
Ja, also wir haben das dann später bei Heike und Claude gesehen, wie diese psychologische Prüfung in Anführungsstrichen funktioniert. Die haben so einen Fragebogen ausgefüllt, wo es dann darum ging, wie viele Embryonen sollen eingesetzt werden, wer bleibt mit dem Kind nach der Geburt und so weiter. Aber das ist halt ein Fragebogen, wie ich ihn mir ausfüllen kann, wie ich lustig bin. In dem Sinne ist tatsächlich eigentlich die wirkliche Sache, die du da auf den Tisch packen musst, ist das Geld.
Wie war das denn bei Heike und Claude dann?
Also die haben auf dieser Messe eine Agentur kennengelernt, Gaia heißt die, und die hat ihnen Argentinien angeboten. In Argentinien ist nämlich Leihmutterschaft weder erlaubt noch verboten. Das heißt ein Graubereich, in dem Agenturen es sich muckelig gemacht haben sozusagen. Und diese Agentur Gaia, die sitzt aber selbst gar nicht in Argentinien, bietet aber Argentinien an sozusagen, sitzen tatsächlich auf Zypern. Heike und Claude werden relativ schnell weitervermittelt an eine zweite Agentur, die dann die konkrete Organisation übernehmen soll. Und an die überweisen sie dann auch tatsächlich das Geld.
Wie viel ist das?
Umgerechnet waren das fast 50.000 Euro.
Oh, wow.
Also 50.000 ist so ein bisschen der Einstiegspreis, sag ich jetzt mal. Und in Ländern wie zum Beispiel in den USA, wo es in manchen Bundesstaaten erlaubt ist, geht es eher so Richtung 100.000, 200.000 Euro pro Kind.
Heike und Claude haben ihre Leihmutter ja in Argentinien vermittelt bekommen. Was wisst ihr über sie?
Das ist Alejandra, deren Nachname wir auch zu ihrem Schutz nicht nennen.
Bueno, mi nombre es Alejandra. Yo soy mamá de dos niños.
Das ist eine Frau in Argentinien, die hat schon zwei Kinder, ist alleinerziehende Mutter, lebt in Mendoza. Da ist ungefähr die Hälfte der Menschen von Armut betroffen. Und die schaut in Argentinien so eine Doku-Soap während Corona, da geht es um Leihmutterschaft, um einen schwulen Mann, der sich ein Kind von einer Leihmutter hat austragen lassen, schaut es und denkt sich, ach, das ist ja eigentlich vielleicht eine gute Sache, sich ein bisschen was dazu zu verdienen, und tritt dann Facebook-Gruppen bei. Und in diesen Facebook-Gruppen wird eben sehr offen Dollars angeboten, also Dollars für Frauen, die bereit sind, Kinder für andere Menschen auszutragen.
Und da hat sie sich dann gemeldet?
Genau, sie wird angeschrieben von einer Vermittlerin, die bekommen oft auch Provision dafür, wenn sie Frauen finden, und hat dann ihre Details in so ein Formular ausgefüllt, wo sie angeben musste, ist sie verheiratet, ja oder nein, weil das darf sie nicht sein, hat sie schon mal geboren, das ist oft sozusagen so eine Voraussetzung für Leihmütter, dass sie jetzt nicht ganz blauäugig in sowas wie eine Geburt reinrasseln, sondern dass sie schon wissen, was das bedeutet, schwanger zu sein und ein Kind zu gebären.
Wie wirkt die auf dich?
Sehr gefestigt. Also wir haben sie tatsächlich persönlich nicht besucht, sondern das war das ARD-Studio für Südamerika, die bei Alejandra für uns vorbeigefahren sind und mit ihr gesprochen haben. Eine Schwangerschaft ist krass, die leisten körperlich extrem viel. Aber die wusste schon zu einem gewissen Grad, auf was sie sich einlässt. Also sie hat auch versucht, jetzt nicht so eine krasse Bindung zu diesem Kind in ihr aufzubauen und so weiter. Und war auch eigentlich extrem stark, ne? Also wenn man sagt, okay, ich habe zu wenig Geld, es war damals Corona, ich brauche Geld. Und dann hat sie das eben als Einkommensquelle für sich versucht zu erschließen. So.
Und wie viel Geld bekommt Alejandra für die Leihmutterschaft?
$10.000 waren das, die an sie geflossen sind, plus kleinere monatliche Beträge, so um die $250.
Und dann hat sie einen Vertrag unterschrieben und hat während der Schwangerschaft monatlich was aufs Konto überwiesen bekommen? Oder wie läuft das?
Einen Vertrag hat sie tatsächlich nicht unterschrieben. Das hat damit zu tun, dass in Argentinien ist Leihmutterschaft weder verboten noch erlaubt. Es ist in der Verfassung niedergeschrieben, dass du Menschen nicht verkaufen darfst zum Beispiel und auch keine Verträge aufsetzen darfst, die Menschen oder Teile von Menschen oder sowas verkaufen. Das heißt, in der Rechtsauslegung geht man davon aus, dass kommerzielle Leihmutterschaft, also wenn sozusagen wirkliches Honorar für diese Leihmutter fließt, dass das nicht erlaubt ist. Und tatsächlich hat Alejandra, und das zeigt eigentlich nur noch stärker die vulnerable Situation, in der sich Leihmütter befinden, hat keinen kommerziellen Vertrag unterschrieben, wo feststeht, okay, nach der Geburt bekommst du insgesamt $10.000 für deine Aufwendungen und so weiter. Sondern was sie unterschrieben hat, ist eine medizinische Einverständniserklärung. Da steht von Geld, steht da nichts.
Aber man sieht ja den Geldfluss auf dem Konto.
Die hat das tatsächlich teilweise in bar in die Hand bekommen. Also da wurde sie einmal angerufen von ihrer Vermittlerin oder von einer Kollegin. Die meinte, ja, geh runter aus deiner Wohnung, da steht ein Auto mit den und den Kennzeichen. Setz dich da rein, der gibt dir das Geld. Und so war es dann.
Wirklich?
Ja, doch.
Das klingt wie so ein Drogendeal.
Ja, aber da muss man sich halt immer wieder vor Augen führen. Genauso auch wie mit diesen Strukturen dieser Firmen, die dann auf irgendwelchen Offshore-Inseln sitzen oder so, ne? Hier wird halt nicht irgendwie mit Wohnungen gehandelt oder mit, ich weiß nicht, illegal abgeholztem Wald oder was auch immer, sondern hier geht's halt um Babys am Ende.
Ihr habt etwas geschafft, was in solchen Recherchen wahnsinnig selten ist. Ihr habt wirklich es hinbekommen, mit allen Beteiligten dieser Geschichte einmal zu sprechen. Also auch mit jemandem von der Agentur, die alles in die Wege geleitet hat und die den Kontakt zwischen Heike, Claude und auch Alejandra dann vermittelt hat.
Wir haben mit Carlos sprechen können, der der Case Manager war im Fall von Heike und Claude und Ruby. Wir haben Carlos im Zuge der Recherche kontaktiert und gefragt, sag mal, wärst du bereit, uns ein Interview zu geben? Und waren dann relativ überrascht, dass er meinte so, ja klar, kommt vorbei, kommt nach Spanien, ich sitze hier und da. Und das ist eine Struktur, die haben wir in diesem Geschäftsbereich, sage ich jetzt mal, öfter gesehen, dass die wird halt Leihmutterschaft auf der halben Welt angeboten, in irgendwelchen Ländern. Aber die Agenturen sitzen meistens in ganz anderen Ländern und im schlimmsten Fall haben die halt noch nicht mal ein Impressum auf der Webseite und sitzen in Anführungsstrichen in irgendeiner Steueroase. Und Carlos ist ein krasser Charakter, weil der stellt sich halt einfach hin und sagt, ja, nee, also ich habe nichts falsch gemacht, ich mache hier was Gutes, ich helfe Menschen.
I feel proud of my business. And I have more than 400 happy families. I'm doing this in 15 years. And I'm keep doing it. For them, I'm God.
Carlos ist nach eigenen Angaben im Leihmutterschaftsbusiness seit ungefähr 15 Jahren, hat angeblich selbst einen Sohn von einer Leihmutter ausgetragen bekommen, hat dann auch das Foto seines Sohnes in die Kamera gehalten und gesagt, ja, ich weiß, was das bedeutet.
Even if they were over 60 and they wanted to have a baby, who I am to say no? A judge can say no, a psychologist can say no, a clinic can say no, but I am not in a position to say no.
Und ich finde das gut und jeder hat ein Recht auf ein Kind.
Jetzt hast du vorhin gesagt, Argentinien befindet sich in einem rechtlichen Graubereich, was Leihmutterschaft angeht, außer es handelt sich um eine kommerzielle Leihmutterschaft, also wenn wirklich nachweislich Geld fließt. Das ist nicht erlaubt. Genau das war ja aber bei Alejandra der Fall. Was sagt denn Carlos dazu?
Wir haben ihn gefragt, ja, aber du hast doch Geld an Alejandra bezahlt. $10,000 waren das, plus kleinere monatliche Beträge, so um die $250. Du hast doch kommerzielle Leihmutterschaft gemacht.
But you did do commercial surrogacy in Argentina, no?
No, no, wait. Commercial surrogacy is when you need to write a contract. Commercial contract. This is what I mean when I said commercial.
Also, nein, habe ich nicht, weil es gab keinen kommerziellen Vertrag.
That's why it wasn't commercial on paper, but actually it was commercial because you paid money.
Of course, everything is commercial. Life is commercial.
Carlos als Vertreter der Agentur sieht das also ja, als unemotionales Geschäft. Für die anderen Beteiligten dieser Geschichte bedeutet das aber natürlich viel mehr. Für Heike und Claude geht es wirklich um einen Lebenstraum. Wie ging es denn dann weiter mit den beiden und auch mit der Leihmutter Alejandra?
Nachdem Alejandra dann schwanger wurde, ab einem gewissen Punkt ist sie nach Buenos Aires gereist, um dort das Kind auf die Welt zu bringen. Und Heike und Claude reisen eben zur ähnlichen Zeit auch nach Buenos Aires, um dann dabei zu sein. Die haben Alejandra gefragt, möchte sie, dass sie mit im Geburtssaal sind. Also es war ein Kaiserschnitt. Und die wollte das scheinbar nicht. Deshalb haben sie im Zimmer nebenan gewartet. Und dann wurde eben Ruby über einen Kaiserschnitt geboren und in das Zimmer nebenan in die Arme von Heike und Claude gelegt.
Und wie geht's dann weiter? Also ich meine, da sind ja gar keine Papiere vorhanden und ich stelle es mir kompliziert vor.
Ja, es ist tatsächlich auch kompliziert und die Papiere, das ist auch das, über was sie am Ende dann stolpern werden, wenn man das so sagen möchte. Ruby bekommt die argentinische Geburtsurkunde eben, wo Heike und Claude als Eltern eingetragen sind und sie bekommt einen argentinischen Pass. Und Heike hatte vorher, schon Monate vorher, Carlos gefragt, sag mal, kriege ich auch so einen Gerichtsentscheid wie in den USA? Weil das wird ja dann einfach anerkannt von Deutschland. Kann ich so einen Gerichtsentscheid auch in Argentinien bekommen? Und er sagt, nee, sowas gibt's in Argentinien nicht, weil wir dürfen ja nur altruistische Leihmutterschaft hier machen. Deshalb gibt's auch keinen Gerichtsentscheid. Was ihr aber bekommt, ist die Geburtsurkunde und den Pass. Und das weist euch beide als Eltern aus. Und damit könnt ihr zurück nach Deutschland reisen und braucht noch nicht mal zur deutschen Botschaft zu gehen. Und an dieser Stelle sozusagen beginnt halt die Tragödie von Ruby. Heike und Claude sind mit Ruby zurück nach Deutschland gereist und erstmal scheint auch alles ganz normal zu verlaufen. Die bleiben mit Alejandra in Kontakt. Die schreiben ihr, das Kind ist jetzt 4 Kilo schwer, das Kind ist jetzt 5100 Gramm schwer, schicken immer mal wieder Fotos und bleiben eben in engem Austausch. Und kurz vor Weihnachten, da ist zum Beispiel die Krankenkassenkarte von Ruby noch nicht da, weil sie eben erst seit kurzem in Deutschland sind, geht Heike mit Ruby ins Krankenhaus, weil die einen Infekt hat. Das Kind soll irgendwie in einem relativ schlechten Pflegezustand gewesen sein, obwohl es in einem guten Ernährungszustand war. Also wir können nur rekonstruieren, was dort sich zugetragen haben soll. Aber was irgendwie klar ist, ist, dass Heike extrem unsicher ist. Ich meine, sie weiß auch, dass sie was im Ausland gemacht haben, was quasi verboten ist in Deutschland. Sie reagiert auf jeden Fall so, dass alle Alarmglocken dieser Klinik angehen und die das Jugendamt einschalten. Und das Jugendamt befürchtet dann eine Kindswohlgefährdung und macht zweierlei. Nimmt zum einen das Kind in Obhut und bringt es danach zu einer Pflegemutter. Und zum anderen rufen sie, in Anführungsstrichen, in Argentinien an und fragen, was hat es denn mit diesem Kind auf sich?
Also wer ist für Ruby zuständig?
Es ist halt leider so, dass eigentlich Ruby ist ja ein Kind, was es nach deutschem Recht eigentlich gar nicht geben dürfte. Und deshalb ist diese Anerkennung der Elternschaft ist und bleibt relativ komplex und ist im Fall von Ruby eben leider nicht richtig über die Bühne gegangen, weshalb vor den deutschen Behörden auf jeden Fall Heike nicht als Mutter gilt, sondern es ist immer noch Alejandra, die Leihmutter in Argentinien. In Deutschland ist es eigentlich relativ einfach, Vater zu werden, im Gegensatz zu Mutter werden. Jeder, der sagt, das ist mein Kind und die Mutter stimmt zu, dann ist es auch dein Kind. Claude hat eben gesagt, Ruby ist meine Tochter und obwohl er genetisch nicht mit ihr verwandt ist, gilt er als der Vater von Ruby.
Du hast ja gesagt, das ist eine rechtliche Regelung von 1990, die aktuell immer noch gilt, das Embryonenschutzgesetz. Seither hat sich, was jetzt Reproduktionsmedizin, aber auch ja so das gesellschaftliche Verständnis von Familie angeht, einiges getan. Das Gesetz wurde aber seither nicht mehr angefasst. Hat das die Politik irgendwie auf dem Schirm, dass es da Handlungsbedarf gibt?
Es sind mehrere Ministerien in Deutschland zuständig. Die haben uns tatsächlich von Ministerium zu Ministerium verwiesen. Also es war ein bisschen absurd. So, und dieses Thema beschäftigt nicht so viele Menschen, sagen wir mal. Also wenn man vergleicht, wie viele Kinder geboren werden, es gibt keine Zahlen zur Leihmutterschaft. Aber zum Beispiel im Fall von Georgien, was so als relativ wichtiger Markt für Leihmutterschaft mittlerweile gilt, sind es vielleicht so 60 bis 80 deutsche Babys im Jahr. Also es sind in Anführungsstrichen relativ kleine Zahlen so. Und dafür ist aber das Thema halt krass komplex und es polarisiert. Wenn man sagt, Leihmutterschaft nein, dann kriegt man vor allem eben auch homosexuelle Paare zum Beispiel gegen sich, aber auch teilweise manch eher liberale eingestellte Menschen. Wenn man sagt Leihmutterschaft ja, dann sind vielleicht eher christliche Verbände, Kirchen und so weiter oder auch Feministinnen gegen einen. Also man verliert eigentlich immer nur mit diesem Thema, egal wie man es behandelt. Und das hat sich eben bei uns in der Recherche gezeigt. Es will einfach niemand drüber reden. Es steht nicht in dem Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung. So wie ganz viele andere reproduktionsrechtliche Themen auch nicht. Man will nicht drüber sprechen.
Eine Möglichkeit ist ja auch, dass die Agenturen eine stärkere Rolle einnehmen und da stärker hingucken, an wen jetzt überhaupt Kinder gehen. Dass da auch die rechtlichen Rahmenbedingungen so sind, dass es nicht so eine Totalkatastrophe gibt wie im Fall von Ruby. Wie schätzt du die denn da ein? Zum Beispiel Carlos.
Ich habe Carlos das auch gefragt. Trägt er nicht eine Verantwortung? was mit Ruby später passiert ist, dass sie eben nicht anerkannt wurde von den deutschen Behörden, dass bis heute sozusagen nicht geklärt ist, ob sich Heike und Claude um Ruby kümmern können. Und Carlos hat dann echt einfach unumwunden gesagt, ja, also
our job ends when the clients receive the passport of the baby and the baby.
Meine Arbeit ist halt, dieses Kind zu organisieren und den Pass für das Kind, also in dem Fall den argentinischen Pass. So, wie dieses Baby zurück in das Heimatland der Bestelleltern kommt, wie dieses Baby die Staatsangehörigkeit der Eltern bekommt, wie diese Eltern, diese Bestelleltern in ihrem eigenen Land ihre Elternschaft anerkennen.
How this person get the nationality for their baby? I don't care. I don't care.
I don't care. Es ist mir egal. Er kann sich nicht bei jedem drum kümmern, wie es weitergeht.
Und sehen das eigentlich die argentinischen Behörden auch so? Also, dass er einfach da gar keine Verantwortung trägt?
Das Gegenteil tatsächlich ist der Fall.
Tiene que ver con mujeres.
Ruby war in Argentinien der Caso Zero in einer ganzen Kaskade von Ermittlungen, wo eben auch gegen Carlos ermittelt wird und nicht zu knapp. In über 20 Fällen wird ihm Menschenhandel vorgeworfen und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Nicht nur gegen ihn wird ermittelt, sondern gegen auch die Fruchtbarkeitsklinik, bei der Ruby in Anführungsstrichen entstanden ist, beziehungsweise die Leihmutter sozusagen den Embryo eingesetzt bekommen hat. Gegen die Vermittler wird ermittelt, die Leihmütter angeworben haben. Und die Staatsanwaltschaft in Argentinien, die sieht eben zum einen kommerzielle Leihmutterschaft als illegal an, also dass dieses Geld geflossen ist, dass damit verschleiert wurde, dass es eigentlich sich um kommerzielle Leihmutterschaft handelt. Und sie sehen diese Ausnutzung der vulnerablen Situation von Frauen. Das sind die zwei Kernvorwürfe sozusagen, die sie erheben.
Und was sagt Carlos dazu?
Carlos sagt dazu, ja, er wurde zwischenzeitlich von Interpol gesucht, aber zurzeit ist Carlos ganz frei, auf freiem Fuß in Spanien, hat nach eigenen Aussagen alle Dokumente vorgelegt, die eben beweisen würden, dass er keine Scheinfirma sei, sondern dass er tatsächlich sozusagen diesen Job hat, dass er da dafür auch ausgebildet wurde in Reproduktionsmedizin und dass er nach eigener Aussage nichts Falsches gemacht hätte.
I myself didn't done nothing wrong. I help a couple to create a family.
Lass uns doch noch mal auf Ruby schauen. Wie geht's der denn? Habt ihr das auch rausfinden können?
Also Ruby ist, seitdem sie ungefähr 6 Wochen alt ist, eben bei dieser Bereitschaftspflegemutter. Vor Gericht wird verhandelt, wo sie aufwachsen soll. Das ist, dauert jetzt schon irgendwie 1,5 Jahre, ungewöhnlich lang, räumt auch das Jugendamt ein. Claude ist aber mittlerweile der anerkannte Vater von Ruby, wo jetzt eben geklärt wird, ob er sich um seine Tochter kümmern kann. Und sie wird tatsächlich nie erfahren, wer ihre genetischen Eltern sind. Also sie kommt ja aus einer anonymen Eizellenspende und einer anonymen Samenspende. Und das wird dann eben dieses Gerichtsverfahren zeigen, ob sie bei ihren Bestelleltern aufwachsen wird oder in dieser Bereitschaftspflege, die dann zu einer Dauerpflege werden könnte.
Und wie geht's Heike und Claude? Die warten jetzt wahrscheinlich auf die Gerichtsentscheidung.
Heike und Claude, tatsächlich, wenn man sie trifft, denkt man, okay, sie sehen älter aus als 60. Also die Bilder, die wir gesehen haben nach der Geburt, da sahen die beiden noch nicht so mitgenommen aus wie jetzt, sag ich jetzt mal. Also das ist halt, die wissen nicht, wie es weitergeht. Heike und Claude sind halt gefangen in diesem gerichtlichen Limbo und die Fronten sind verhärtet zwischen Jugendamt und ihnen und auch den Richtern. Und da warten wir jetzt auf die nächsten Schritte sozusagen. Klar, Rubys Geschichte ist irgendwie krass, auch weil einfach die Bestelleltern schon sehr alt waren, als sie das gemacht haben. Aber wenn du halt deine Papiere nicht richtig beisammen hast, es ist und bleibt extrem komplex, diese Kinder anerkennen zu lassen in Deutschland.
Ja, der Fall klingt ja nach so einem totalen Dilemma, wo wirklich auch ganz viel zusammenkommt, auch ja global sozusagen. Also es muss was passieren politisch, richtig?
Genau, also das ist, glaube ich, auch der Takeaway unserer Recherche. So wie es gerade läuft, so soll es halt auf keinen Fall laufen. Weil wir haben zwar dieses strikte Verbot, das aber in der Realität halt irgendwie keine Rolle spielt, weil Paare das halt trotzdem im Ausland machen und Gerichte sozusagen diese Kinder dann auch anerkennen und deutsche Behörden auch diese Kinder anerkennen dann am Ende. Und das passiert dann aber in Graubereichen wie in Argentinien, wo es halt nur so halb geregelt ist. Und deshalb muss man doch wenigstens mal die ehrliche Debatte darüber im öffentlichen Raum führen und endlich mal wenigstens darüber sprechen.
Du hast dich ewig lang mit dieser Thematik beschäftigt. Soll es Leihmutterschaft geben, ja oder nein?
Das ist eine Frage, die muss jeder selbst tatsächlich für sich beantworten. Und auf die habe auch ich keine abschließende Meinung. Es gab einen Punkt in der Recherche, wo ich so weltweit in Anführungsstrichen zu Skandalen im Leihmutterschaftsbusiness recherchiert habe und wo ich dachte, okay, krass, selbst wenn es in Ländern erlaubt ist, selbst da gibt es irgendwie Fälle, wo Menschenhandel im Raum steht, wo plötzlich Organhandel im Raum steht oder wo Leihmütter kein Geld bekommen am Ende und dann alleine sitzen gelassen werden quasi oder schlecht nachversorgt werden. Und dann dachte ich so, boah, krass, kann man das eigentlich ethisch korrekt über die Bühne bringen? So, da war ich sehr skeptisch. Und dann aber haben wir mit Paaren gesprochen, die unter Kinderwunsch leiden. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit mehreren Jahren. Die durch krass viele Behandlungen gegangen sind, die das versucht haben und die einfach so einen großen Leidensdruck haben, dass sie sagen, okay, ich versuche Leihmutterschaft möglichst ethisch korrekt zu machen. Ich habe Kontakt mit der Leihmutter. Ich halte später auch Kontakt zu ihr. Ich verschweige das meinem Kind nicht und so. Es geht vielleicht auch in gut. Aber tatsächlich Leihmutterschaft, ja oder nein, ist und bleibt einfach eine komplexe ethische, moralische Frage, die sehr individuell beantwortet werden muss. Es ist aber mittlerweile vielleicht auch eher die Frage eher des Wies als des Ja oder Nein. Weil es ist ja schon Lebensrealität für Paare.
Annette, vielen, vielen Dank für die Einblick in diese wahnsinnig spannende Recherche.
Gern.
Die Recherche über das Geschäft mit Leihmüttern von Annette Kamera, Marie Blöcher und Lea Busch geht weit über den Fall von Ruby hinaus. Ihr findet den Film des neuen Rechercheformats Team Recherche über das Geschäft mit dem Babywunsch, den Deals mit Leihmüttern und teilweise dubiose Agenturen, die Gesetze offenbar bewusst umgehen, ab sofort in der ARD-Mediathek. Der Titel: Wenn Babys zur Ware werden, das weltweite Leihmutter-Business. Autor der Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger, Produktion Timo Lindemann, Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Tschüss. Und ich habe noch einen Watch-Tipp für euch. In der aktuellen Y-Kollektiv-Reportage trifft Reporter Ben Bode Paare, die einen anderen Weg gehen. Sie alle suchen in Foren, Apps und Plattformen nach privaten Samenspendern. Doch Betroffene erzählen in der Y-Kollektiv-Reportage, dass hier immer wieder Männer den Wunsch der Frauen nach einem eigenen Kind schamlos ausnutzen und sie sexuell ausbeuten. Die Recherche Meine dubiosen Samenspender – Risiko beim Kinderwunsch findet ihr ebenfalls in der ARD-Mediathek.